Don't Nuke the Climate, der Podcast, weil es nicht egal ist, wie wir der Klimakatastrophe entgegentreten und wann. Die Zukunft beginnt jetzt und sie ist erneuerbar, nicht radioaktiv.
Ganz herzlich willkommen einmal mehr zum Podcast Don't Nuke the Climate. Mit mir Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Dabei
Und
ist
der Herr Mayer aus dem Wendland ist auch wieder dabei. Guten Tag.
Worum geht es heute? Heute geht es um ein kleines Resümee, würde ich das nennen, was die liebe Europäische Kommission und das Atom so in den letzten Wochen, Monaten hervorgebracht hat. Kern unseres Podcasts wird die Abweisung der Klage Österreichs gegen die Regelung, dass in die EU-Taxonomie, also das Klassifizierungsprogramm, was inhaltlich zu nachhaltigen Wirtschaften geltend gemacht werden darf, dass diese Kommission ja auch Nuklear und Gas mit einbezogen hat. Österreich hat geklagt, Mitkläger war auch Luxemburg, eingebracht wurde sie 2022 und diese Klage wurde nun am 10. September vom Gerichtshof der Europäischen Union abgewiesen. Das wird der Kern unserer Sendung sein, aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die wir besprechen wollen. Unter anderem einen Brief, den wir NGOs an die Europäischen Kommissarin Teresa Ribera und den Kommissar Dan Jørgensen geschrieben haben, Anfang des Jahres, und wo jetzt eine Antwort kam. Ihr könnt euch schon mal fest anschnallen, wie profund und auskunftsfreudig die ist. Und dann gibt es noch eine ganz kurze, eher erfreuliche Klagsgeschichte, die auch Österreich ins Rollen gebracht hat. Aber dazu später. Wir beginnen mit diesem Entscheid des Gerichts der Europäischen Union, dass Österreich mit der Klage gegen die Aufnahme von Atomkraft und Gas abgeblitzt ist. Günther, du hast dir da schon mal was vorbereitet.
Ja, ich habe mir ein paar Kommentare rausgeschrieben aus der Pressemitteilung Nummer 113/25, auf die wir uns hier beziehen, dass die Klage Österreichs gegen die Einbeziehung von Kernenergie und fossilem Gas in die Regelung für nachhaltige Investitionen abgewiesen ist. Da haben wir ja uns auch intensiv eingesetzt im Zusammenhang mit der Taxonomie, dass es halt eben nicht passiert, dass Atom und Gas damit aufgenommen werden. Und es gab ja dann im Zusammenhang mit der französischen und der deutschen Regierung einen sogenannten Deal, wie manche Leute das nennen, der ja sich so verfestigt hat, dass es halt eben jetzt soweit ist, dass diese beiden Energieformen mit als nachhaltig sozusagen benannt sind und dementsprechend halt auch für Finanziers vielleicht ein Stück weit attraktiver werden. In dieser Pressemitteilung ist der erste Absatz: Die Kommission ist zutreffend davon ausgegangen, dass einige Wirtschaftstätigkeiten im Bereich der Kernenergie und von fossilem Gas unter bestimmten Voraussetzungen wesentlich zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen können. Das ist natürlich erstmal eine vorangestellte Aussage, die einen ja schon irgendwie erschüttern kann. Also das ist einfach nicht definiert, was hier zutreffend heißt und unter bestimmten Voraussetzungen heißt. Also unsere Situation ja hier in Deutschland im Zusammenhang mit der neuen Regierung und Frau Reiche, die man eigentlich getrost als Gaslobbyistin bezeichnen kann, die halt eben diese bestimmten Voraussetzungen, weiß ich nicht, wie sie von ihr definiert werden, auf jeden Fall kann es eigentlich nur sein, dass es sich dabei im Wesentlichen um US-amerikanisches Fracking-Gas handelt und das hat natürlich überhaupt nichts mit irgendwelchen guten Voraussetzungen, die zum Klimaschutz und zur Anpassung beitragen können, zu tun. Und so zieht sich das eigentlich weiter durch diese Begründung, die im zweiten Absatz heißt: Im Jahr 2020 erließ die Unionsgesetzgeber, das heißt das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union, die Taxonomieverordnung, mit der er einen Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen schuf, was damals ja noch auf einem guten Weg war sozusagen. Diese Verordnung soll Finanzmittelflüsse hin zu nachhaltigen Tätigkeiten lenken, damit bis 2050 eine klimaneutrale Union erreicht wird. Zu diesem Zweck enthält sie Kriterien dafür, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, um so den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit in einer Investition ermitteln zu können. Eigentlich eine klare Ausrichtung, die ja auch bestimmte Wirtschaftsverbände gerade in Deutschland auch wieder einfordern, mit der hoffentlich nicht in intensiv werdenden Rücknahme der also Ministerin Reiche und die Solarenergie, Förderungen zurücknehmen und so weiter. Das sind alles Dinge, die halt eben für eine Wirtschaftlichkeit strategisch nicht gut sind. Und diese Taxonomie hat ja eigentlich, wie gesagt, diese guten Voraussetzungen geschaffen. Und jetzt wird das ja im Prinzip konterkariert und auseinandergenommen, um halt eben dieses Gas und die Atomenergie damit unterzubringen, ne? Ja,
Ja,
genau.
hinüberzuretten in eine Zukunft, die
Ja.
beides nicht verdient hat.
Ja,
Das
und wie gesagt, das waren eigentlich vom Ansatz her mit der Taxonomie gute Voraussetzungen. Und dann gibt es hier im nächsten Absatz noch die Beschreibung, um als nachhaltig zu gelten, muss eine Wirtschaftstätigkeit nach der Taxonomieverordnung unter anderem einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer Umweltziele leisten, darf nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines dieser Ziele führen und muss bestimmen von der Europäischen Kommission festzulegenden technischen Bewertungskriterien entsprechen. Damit hat der Unionsgesetzgeber der Kommission die Aufgabe übertragen, technische Bewertungskriterien festzulegen, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet und ob sie eines der übrigen Umweltziele erheblich beeinträchtigt. Und auf dieser Grundlage erließ die Kommission im Jahr 2021 eine delegierte Verordnung zur Festlegung technischer Bewertungskriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Bereich erneuerbarer Energien. Und diese Bewertungskriterien, soweit ich das erinnere, Gabi, waren doch schon so ganz klar beurteilt, dass halt eben Atomenergie da nicht reinpasst.
Eigentlich schon, ja. Wir hatten da ja wirklich, du hast es am Anfang schon erwähnt, einen intensiven Einsatz, eine intensive Auseinandersetzung. Warum, wieso, dass Atomkraft auf gar keinen Fall hineinpassen kann, weil es sehr wohl Umweltziele torpediert, quasi, ja. Es waren sechs Umweltziele, die für die Klassifizierung von Wirtschaftstätigkeiten im Sinne, im Rahmen der Taxonomie maßgeblich sind. Das waren eben Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Und gegen keines dieser Umweltziele soll eine wirtschaftliche Investition im Widerspruch stehen. Und da fällt uns ja einiges ein, was da absolut im Widerspruch steht, wenn man Atomkraft zur Gewinnung von Strom betreibt.
Dagegen hat halt an Österreich beim Gericht der Europäischen Union eine Klage auf Nichtigerklärung der dierten Verordnung erhoben. Und dieses hat das Gericht dann abgewiesen und bestätigt damit die Verordnung der Kommission. Das Gericht sieht in der Einbeziehung von Kernenergie und fossilem Gas in die Regelung für nachhaltige Investitionen durch die Kommission keine Überschreitung der ihr vom Unionsgesetzgeber wirksam übertragenen Befugnisse. Insbesondere war die Kommission zur Annahme berechtigt, dass die Erzeugung von Kernenergie nahezu keine Treibhausgasemissionen verursacht und dass derzeit keine technisch machbaren und wirtschaftlichen CO2-armen Alternativen wie erneuerbare Energiequellen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, um den Energiebedarf kontinuierlich und zuverlässig zu decken. Und da sind wir ja gerade auch in Deutschland mit der neuen Regierung auf dem besten Wege, dass es auch wieder verschleppt wird, wie es ja schon mal verschleppt wurde. Und ja, man eigentlich hätte mit ein bisschen guten Willen und umfassenderem Wissen da mehr dran machen können, dass man halt eben diese CO2-armen Alternativen schon besser ausgebaut hätte sozusagen. Und was heißt, die Kommission war zu der Annahme berechtigt, CO2-arme Alternativen wie erneuerbare Energiequellen in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stehen. Also das ist einfach eine, diese Bewertung es gibt da ja jede Menge Fakten, wissenschaftliche Informationen dazu. Und dann ist die Kommission zu der Annahme berechtigt.
Das klingt mehr wie eine Behauptung, wie eine, ich stelle jetzt mal das in den Raum und
Ja.
so das stirbt, ja.
Genauso hört sich's an. Und das wird in den nächsten Absätzen wird es irgendwie noch ein bisschen absurder. Die Kommission hat den beim normalen Betrieb von Kernkraftwerken auftretenden Risiken, den Risiken schwerer Reaktorunfälle und den Risiken im Zusammenhang mit hochradioaktiven Abfällen ausreichend Rechnung getragen. Sie war insbesondere nicht verpflichtet, ein über den bestehenden Rechtsrahmen hinausgehendes Schutzniveau zu verlangen. Das Vorbringen Österreichs zu den negativen Auswirkungen von Dürren und klimatischen Unwägbarkeiten hat einen zu spekulativen Charakter, um durchzugreifen. Das ist einfach eine, das ist also.
Das ist jetzt nicht nur eine Behauptung, das ist eine selber eigentlich eine spekulative Unterstellung.
Ja, ich meine, wir haben viele Erfahrungen gemacht mittlerweile, wie im Zusammenhang mit Dürren und erwärmten Flüssen und so weiter, die ganze Kühlung runtergefahren werden musste, Kraftwerke runtergefahren werden musste und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wo man mittlerweile einigermaßen viele Erfahrungen dazu hat. Und das sind Dinge, die einfach hier in einer Art und Weise behauptet werden, unsäglich. Anders kann ich das nicht nennen. Über einen bestehenden Rechtsrahmen hinausgehendes Schutzniveau zu verlangen. Also wir müssen ja, und das war ja auch das, wir kommen ja nachher noch auf den Brief zu sprechen, den wir an die Kommission Dan Jørgensen und Teresa Ribera geschrieben haben. Da ging es ja auch um die Versicherungsebene und so weiter, was wir nachher noch
Das
kurz
werden wir dann
besprechen.
noch besprechen, ja.
Ja. Also diese ganze Auflistung ist, wenn man sich den nächsten Artikel anguckt, überdies brauchte die Kommission, wie bei den übrigen Wirtschaftstätigkeiten im Bereich der Energieerzeugung, weder Tätigkeiten wie Uranbergbau, Verarbeitung, Aufbereitung, Konversion und Anreicherung, Brennelementefertigung und Transport, bei denen sich um vor- oder nachgelagerte Tätigkeiten handelt, noch die Auswirkungen bewaffneter Konflikte, Sabotage und die Gefahren des Missbrauchs und der Verbreitung ziviler und militärischer Anwendungen der Kernenergie zu berücksichtigen. Ich meine, das ist eigentlich der heftigste Absatz für mich. Wenn man diese Dinge nicht berücksichtigt, wie kann man dann eine Entscheidung treffen? Wie kann man dann eine Entscheidung treffen zugunsten einer Technologie, die halt eben genau diese Dinge, die gerade in diesem Absatz benannt wurden, unbedingt berücksichtigen müssen, wenn man nicht einfach nur das schöne, angeblich saubere Atomkraftwerk auf der grünen Wiese darstellen will, was man ja tut, um damit in die Taxonomie zu gelangen. Aber dieser Absatz, der schreit einfach genau danach, ja, da so gegen anzugehen, weil es einfach absolut wichtig ist, dass diese Dinge dringend berücksichtigt werden. Und der ist einfach komplett ignorant gegenüber der Gesamtschau, die einfach mit der ganzen Atomenergieerzeugung zusammenhängt. Und genau das wird ausgeblendet, um ein positiveres Bild zu kreieren. Der gesamte Energieaufwand, Wasserverbrauch, Aufheizung der Flüsse, Meere, Atmosphäre, Durchkühlung, umfassend ausgeblendet, bewaffnete Konflikte, Drohnenangriffe und so weiter. Das, was gerade im Nahen und Mittleren Osten passiert, Saudi-Arabien, der Pakt mit Pakistan im Zusammenhang mit Verteidigung, Sabotage im Zusammenhang mit Russland, wenn man sich die Situation in Lingen anguckt, wo Rosatom einsteigen will und so, das sind alles Dinge, wenn man die nicht berücksichtigt, dann sollte, kann man auch nicht fähig sein, halt eben das auf diese Art und Weise mit in die Taxonomie aufzunehmen. Das ist einfach nur unsäglich. Ja, das ist ein umfassendes Ausblenden der Problemlage mit System. Ja, so wie es einfach auch im Zusammenhang mit der kompletten Klimakrise und Artensterben halt einfach die Verantwortlichkeit immer weiter zurückgeht und
Und genau da sind wir bei dem Punkt, dass diese sechs Umweltziele, wo mindestens eins adressiert werden muss im Rahmen der Taxonomie, aber kein anderes torpediert werden darf. Da sind wir ganz genau dort. Anpassung an den Klimawandel darf nicht torpediert werden. Ja, bitte. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser, ich wiederhole mich, von Wasser, von Meeresressourcen darf nicht torpediert werden. Und genau das steht aber in dem Absatz, dass es nicht berücksichtigt werden muss, darf, soll, kann, haben wir nicht. Ja? Also mit dieser Abweisung der Klage offenbart sich eigentlich der Gerichtshof als, wie soll ich das nennen, als Widerspruch in sich. Also verheddert sich da auch aus meiner Sicht in Widersprüchlichkeiten, die, und jetzt komme ich zu einem dringenden Punkt, die absolut danach schreien, dieses Urteil zu beanspruchen. Und das werden wir in jeder Möglichkeit, in jeder Art und Form tun, wir NGOs. Und da nicht nur die österreichischen, da gibt es schon einen Aufschrei bei den österreichischen NGOs, aber auch internationale rufen danach, diese Abweisung der Klage so nicht stehen lassen kann, dass hier nochmal angesetzt werden muss.
Ja, man kann das gar nicht vehement genug formulieren. Also als ich diesen Absatz mir zu Gemüte geführt habe, um es mal so zu sagen, das ist wirklich, da rollen sich einem nur die Augen. Also der nächste Absatz heißt, schließlich billigt das Gericht den Ansatz, dass die Wirtschaftstätigkeiten im Bereich von fossilem Gas unter bestimmten Voraussetzungen wesentlich zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen können. Die Delegierte Verordnung von 2022 ist nämlich Teil eines schrittweisen Vorgehens, das darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen in Etappen zu verringern und zugleich die Versorgungssicherheit zu ermöglichen. Also da muss man ja in diesem Zusammenhang wirklich makaber erwähnen, dass die bisherigen Gaslieferungen, die aus Russland kamen, im Zusammenhang mit den hier erwähnten bestimmten Voraussetzungen um einiges umweltverträglicher waren als die LNG-Lieferungen, die jetzt hauptsächlich aus Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten kommen. Und das sind wirklich, ja, diese Wirtschaftstätigkeiten, wenn man sich alleine das Treffen, was Ursula von der Leyen mit Herrn Trump in Schottland hatte, wo dann sie, also 750 Milliarden Energieeinkäufe in den USA in den nächsten Jahren versprochen wurden. Was heißt das? Das hat ja auch nichts mit unter bestimmten Voraussetzungen wesentlich zum Klimaschutz beitragen zu tun. Das ist ein absoluter Rückfall in fossile Geschäftstätigkeiten, die wir einfach so absolut nicht stehen lassen können. Das ist, wenn man sich mit der Klimakrise auch nur ein wenig auseinandersetzt, ist es unsäglich, was hier wieder vereinbart wird. Ja, ob das dann zustande kommt, kann man natürlich hinterfragen und so weiter, aber letztendlich diese Versprechungen und die, das, ja, kann man nicht so stehen lassen. Also das, insbesondere das Fracking-Gas, wie es gewonnen ist, die Methanemissionen, die damit im Zusammenhang stehen, wie es über den Ozean gefahren wird und dann in Deutschland jedenfalls in den verschiedenen LNG-Terminals wieder vergast werden und dann ins deutsche Netz eingespeist werden. Das hat alles unglaublich hohen Energieaufwand und ist im Bereich Klimaschutz eigentlich die völlig falsche Richtung.
Was ihr heute hört, das ist, was die liebe EU-Kommission und das Atom so antreibt oder was die treiben, hier im Podcast Don't Nuke the Climate mit Günther Herrmeier und Gabi Schweiger. Ihr könnt diesen Podcast in unserer Homebase, natürlich im Freien Radio Freistadt, jeden vierten Dienstag im Monat um 15 Uhr hören. Wiederholt wird die Sendung auch einmal am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr. Natürlich, wie alle anderen Ausgaben, gibt es auch ein Online-Archiv, am einfachsten über frf.at unter Sendereihen Don't Nuke the Climate suchen und dann im Online-Archiv abfragen. Das sind alle Sendungen aufgezeichnet. Und Podcast natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Kann man abonnieren. Ist dann ganz praktisch.
Gibt es da in Österreich Diskussionen im Zusammenhang mit
Also
der?
gibt es natürlich, wie gesagt, unter NGOs gerade, Günther, wir sind letzte Woche zusammengesessen und haben mit unserer französischen Kollegin, mit dem dänischen Kollegen und der Kollegin vom Atomstopp darüber nachgedacht, einen offenen Brief zu formulieren und Unterstützung auf internationaler Ebene auch zu bekommen, dass Österreich darin bestärkt wird, in diese Berufung zu gehen. Umweltminister Norbert Tschotschnig war ja nicht ganz abgeneigt in der ersten Reaktion. Eine Berufung liegt auf dem Tisch, dass man das bedenken muss. Ich glaube, er hat so formuliert, wir werden uns das Urteil jetzt ganz genau anschauen, ganz genau analysieren und dann erwägen, wie man weiter damit vorgeht.
Und das ist juristisch auch noch möglich.
Das ist juristisch möglich, denn es steht ja hier im Hinweis, gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von 2 Monaten und 10 Tagen nach ihrer Zustellung beim Gerichtshof ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden. Ja? Also es ist durchaus Unterbau da, auf dem man zumindest nicht locker lassen darf. Denn immer wenn wir uns das jetzt überlegen, in den Medien ist das eigentlich relativ stark diskutiert worden. Ich habe da gerade einen Artikel offen gehabt, und zwar dürfte es eine AP-Aussendung gegeben haben, also Associated Press, zum Beispiel vom britischen Daily Mail. Und da wird eben berichtet, relativ neutral. Aber dennoch steht hier der Satz unter dem Titel Europäisches Gericht bestätigt, Atomkraft und Erdgas dürfen als grüne Investitionen bezeichnet werden, so ungefähr ist die Übersetzung. Atomkraft ist eine CO2-freie Stromquelle, wird aber nicht als erneuerbare Energie wie Solar- oder Windkraft bezeichnet. Also so wird das in Großbritannien gesehen. Die Stromerzeugung mit Atomkraft erfordert den Abbau und die Verarbeitung von Uran, was energieintensiv ist und Emissionen verursacht. Atomreaktoren produzieren radioaktiven Abfall und es besteht ein Risiko von Unfällen. Und dann noch eine Bemerkung zu Erdgas, hat niedrige CO2-Emissionen als Kohle, aber beim Verbrennen zur Stromerzeugung trägt es dennoch zum Klimawandel bei. Also selbst in einem Staat wie Großbritannien, wo man sagen kann, das ist ein Atombefürworterstaat, selbst dort wird das differenziert gesehen. Und das Urteil, so wie ich das interpretiere, hinterfragt. Also ich denke schon, dass die Berechtigung für eine Berufung alleine aufgrund der Aufschreie in den internationalen Medien ein Muss ist. Und wir werden da einiges dran setzen. Das österreichische Netzwerk Atomkraftfrei ist sich bereits ziemlich einig, dass es auch von mir einen offenen Brief geben wird, eine Aufforderung an Norbert Totschnig, hier nicht klein beizugeben und zu sagen, haben wir nichts erreichen können. Es gibt noch eine Berufung. Also diese Klage war ja gut begleitet, damals noch von Leonore Gewessler, der Umweltministerin, Klimaschutzministerin in einem Superressort ausgestattet. Und die waren juristisch recht gut begleitet. Und ich denke, man kann auf solche Menschen wie zum Beispiel Dörte Fouquet auch wieder zurückgreifen, die hier bestimmt noch die eine oder andere Idee hat, wie man auf diese Abweisung der Klage antworten kann. Und dass es sich lohnt, in Berufung zu gehen, das zeigt eine andere Klage, die ebenfalls und gleich am nächsten Tag, am 11. September, in der nächsten Instanz, also nach der Berufung, der wurde stattgegeben. Und zwar ging es darum, den Beschluss der Kommission über die Genehmigung der Beihilfe Ungarns für das Kernkraftwerk Paks für nichtig zu erklären. Und das ging jetzt durch. Da hat Österreich nämlich nach dieser Berufung Recht bekommen. Und da geht es vor allem um, ja, ich würde sagen, das ist für Europa ganz zukunftsweisend, einen Präzedenzfall. Denn es war ja so, dass diese Beihilfengenehmigungen schon während noch Großbritannien der Europäischen Union war, dass die sukzessive erlaubt wurden, gegen jede Logik des Wettbewerbsrechts aus meiner Sicht. Aber Beihilfen heißt, Steuergelder für den Bau von Atomkraftwerken zu genehmigen, Contract for Difference, also dass zukünftige Steuerzahlerinnen bis in 30, 35 und mehr Jahren immer noch ausgleichen müssen, was das Atomkraftwerk an Wirtschaftlichkeit nicht bringt. Da zahlen unsere nächsten Generationen noch kräftig drauf, um den Strompreis zu garantieren. Und Ungarn hat sich das auch erbeten, genau wie Tschechien übrigens. Nur hat Ungarn, und das ist jetzt bestätigt, den Fehler gemacht, das nicht mit einer öffentlichen Ausschreibung für das Atomkraftwerk zu bewerkstelligen, sondern mit einer Direktvergabe, und zwar an Rosatom, also an Russland. Und da kommt nämlich jetzt der Gerichtshof der Europäischen Union nach der Berufung zum Schluss, die Kommission hätte prüfen müssen, ob die Direktvergabe des Auftrags für den Bau der zwei neuen Kernreaktoren an ein russisches Unternehmen mit den vergaberechtlichen Vorschriften der Union vereinbar ist. Und da kommt eben der Gerichtshof jetzt zu diesem
Ja.
Schluss, ja.
Ja, und das war der Hauptpunkt, ne? Die vergaberechtlichen Vorschriften, die missachtet wurden. Ja.
Ja, das war der Hauptpunkt. Also das war auch der Ansatzpunkt, der wirklich einzig mögliche Ansatzpunkt, wo man sie kriegen könnte. Ja. Weil wenn das mit den erlaubten staatlichen Subventionen schon so quasi eingebrochen ist, Contract for Difference zu genehmigen, was unserer Meinung nach auch ein tiefer und ein sehr unverschämter Griff in die Geldtaschen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist. Aber das zumindest konnte jetzt gerettet werden, bestätigt werden. Und das könnte, wie ich schon gesagt habe, ein Präzedenzfall werden, weil auch Polen zum Beispiel gerade in diese Kerbe schlägt. Die wollen ja, glaube ich, direkt an Westinghouse vergeben und das erste Atomkraftwerk des Landes bauen. Und da könnte sich natürlich schon einiges tun, wenn man konsequent bleibt und auf dieses Gerichtsurteil auch pocht. Weil ich glaube, das ist immer eine Bringschuld von selber. Und das ist ja das Thema heute bei uns, die liebe Kommission und das Atom. Von selber wird die Kommission ganz genau gar nichts tun. Das haben wir in einer Beantwortung eines Briefs von uns NGOs ganz gut bestätigt bekommen. Günther, du hast, glaube ich, schon vorhin mal eine Zwischenerwähnung dazu gemacht.
Ja, wir hatten den Brief im Januar, war das schon.
Ja, das war im Januar, in der
Teresa
Januar.
Rivera und Dan Jörgensen geschrieben. Die Antwort kam vor 2 Wochen. Ne?
Ja, so ungefähr. Fast eine Schwangerschaft, ja. Also
Alleine das schon.
ich spiele jetzt kurz mal ein den Inhalt dieses Briefes, den Günther damals in Jena so eingesprochen hat.
Und das ist die Überschrift des Briefes: Fordern wir als NGOs gleiche Wettbewerbsbedingungen auf den europäischen Energiemärkten und eine neue europaweite Bewertung der nuklearen Risiken. Im Text heißt es dann: In Anbetracht der Tatsache, dass tragfähige und schnelle Lösungen erforderlich sind, um Europas Energiezukunft angesichts der Klimakrise zu sichern, nutzen wir als Nichtregierungsorganisationen, die europäische Bürger vertreten, die sich für eine rasche, ökologisch und wirtschaftlich erschwingliche Energiewende einsetzen, diese Gelegenheit, um einige Vorschläge zu unterbreiten, wie die Energiewende ohne die Nutzung der Atomenergie erleichtert werden kann. Wir sind nicht der Ansicht, dass die Versuche, die Atomindustrie, die in jeder Hinsicht auch wirtschaftlich und ökologisch versagt und keine glaubwürdige Lösung für die Klimakrise darstellt, grün zu waschen und wiederzubeleben, im Interesse der europäischen Bürgerinnen und Bürger sind. Was Europa braucht, ist eine stärkere Förderung und Finanzierung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und vor allem auch Energieeinsparung, um den Anforderungen des Pariser Abkommens gerecht zu werden. Stattdessen geben die EU-Mitgliedstaaten beträchtliche Summen aus, die für sinnlose und potenziell gefährliche Investitionen unwiederbringlich verloren sind. So erfordert die Grand Carénage zwischen 2014 und 2025 Investitionen in Höhe von fast 50 Milliarden Euro, nur um die veralteten französischen AKW instand zu halten, zu modernisieren und ihre Betriebsdauer zu verlängern. Darüber hinaus verschlingt die bislang unbegründete Hoffnung auf eine neue Generation von Reaktoren, darunter sogenannte kleine modulare Reaktoren, die bestenfalls im Versuchsstadium existieren und deren Zulassung noch in weiter Ferne liegt, Finanzmittel und verschwendet unnötig Zeit, die wir nicht mehr haben. Im Gegensatz dazu übertreffen erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik Jahr für Jahr die Prognosen in Bezug auf Kapazität, Kostenniveau und technologische Entwicklungen. Europa ist mit seinem Forschungspotenzial längst in der Lage, diesen Trend zu befeuern und eine weltweite Führungsrolle einzunehmen. Darüber hinaus verschafft das Fehlen einer angemessenen Haftungsregelung für die AKW-Betreiber, die diesen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Energiequellen, insbesondere den erneuerbaren Energien. Diese indirekte Unterstützung der Atomenergie sollte als Verzerrung der europäischen Energiemärkte und als Hindernis für eine saubere, gerechte und wettbewerbsfähige Energiewende wahrgenommen werden. Die Vorzugsbehandlung der Atomenergie ist auch im Euratom-Vertrag verankert. Akteure aus dem Energiesektor und der Zivilgesellschaft weisen seit langem darauf hin, dass die europäischen AKW nur unzureichend gegen schwere Unfälle versichert sind. Nach dem Stresstest in Anschluss an die Kernschmelzen in Fukushima Daiichi vor mehr als 10 Jahren räumte die Europäische Kommission ein, dass dies ein Problem sei, das gelöst werden müsse. Eine 2013 vom Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit veröffentlichte Studie der französischen Regierung berechnete Kosten von bis zu 430 Milliarden Euro für einen Atomunfall vom Ausmaß der Katastrophe in Fukushima in Frankreich. Seitdem ist jedoch nichts mehr passiert. In jüngster Zeit haben sich die Risiken durch neue, schwerwiegende Risikoszenarien erhöht. Neben der Tatsache, dass ukrainische AKW Ziel von Kriegshandlungen sind, die nach dem Wiener und Pariser Übereinkommen aufgrund höherer Gewalt nicht versichert werden können, kommen die fortschreitenden Ausweitungen der Klimakatastrophe hinzu. Wenn sie sich in extremen Wetterereignissen wie Starkregenfällen, die zu massiven Überschwemmungen führen, oder langen Hitze- und Dürreperioden äußern. Diese außergewöhnlichen Umstände gefährden die AKW jedoch in einer Weise, die in bisherigen Sicherheitskonzepten nicht berücksichtigt wurden. Hinzu kommen die Risiken einer Laufzeitverlängerung für veraltete Reaktoren. Darüber hinaus werden mit dem möglichen Einsatz neuer und experimenteller großer und kleiner Reaktoren, einschließlich kleiner modularer Reaktoren, weitere Risiken zu denjenigen, die hinzukommen, die noch nicht vollständig angegangen wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass der neue Energiekommissar die Aufgabe hat, die Entwicklung und den Einsatz kleiner modularer Reaktoren in Europa in den 2030er Jahren zu beschleunigen, aber auch die nukleare Sicherheit und die Sicherheitsüberwachung weiterhin zu gewährleisten, ist es nun an der Zeit, die Haftungsregelung für Atomkraftwerke zu aktualisieren und zu verbessern. Daher fordern wir eine neue europaweite Bewertung der nuklearen Risiken, einschließlich einer detaillierten Untersuchung der Stärken und Schwächen der Haftungsregelungen in den EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der Rückstellungen und Versicherungsbedingungen, die alle zu einer Haftungsregelung führen müssen, die auf ein vollständiges europäisches Haftungssystem im Rahmen des Euratom-Vertrags ausgerichtet ist. Gemäß Artikel 98 des Vertrages müssen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um den Abschluss von Versicherungsverträgen zur Deckung nuklearer Risiken zu erleichtern. Die entsprechenden Richtlinien werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments erlassen. Derzeit stellt das europäische Haftungsregime eher einen Flickenteppich mit dem kleinstmöglichen Nenner dar, als ein einheitliches System mit höchsten Verantwortungsstandards. Wir fordern daher ein einheitliches europäisches Nuklearhaftungsrecht für alle derzeitigen und zukünftigen AKW-Betreiber, in dem die Haftung nicht nur absolut ist, das heißt kein Nachweis von Verschulden oder Fahrlässigkeit als Haftungsvoraussetzung erforderlich ist, sondern auch unbegrenzt für den Betreiber, wie in Deutschland oder Österreich, wo die Betreiber von Kernkraftwerken nicht von der Haftung aufgrund von Krieg und Naturkatastrophen befreit sind. Soweit der Text des Briefes.
Und jetzt einmal Mitte September die Antwort der Kommission. Ich bin beauftragt, Ihnen im Namen der beiden Kommissare zu antworten. Und wer hier schreibt, das ist Andrei Florea, Abteilungsleiter Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, Direktion D, Atomenergie, Sicherheit und ITER, Koordinierung der Euratom. Ja, und er schreibt uns, zunächst möchte ich anmerken, dass die Europäische Kommission das Recht jedes Mitgliedstaates anerkennt und voll respektiert, seinen eigenen Energiemix festzulegen, einschließlich der Entscheidung über den Einsatz von Kernenergie gemäß Artikel 194 Absatz 1 des Vertrags und die Arbeitsweise der Europäischen Union. Die Kommission mischt sich daher nicht in solche Entscheidungen ein, strebt aber im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß dem Euratom-Vertrag an, sicherzustellen, dass Betreiber von Kernanlagen während des gesamten Lebenszyklus höchste Sicherheitsstandards in Bezug auf Kernsicherheit, Abfallmanagement, Strahlenschutz, Sicherheit und Nichtverbreitung einhalten. Da habe ich schon mal das erste, das haben wir eh schon gewusst, dass sie das tun. Was unser Anliegen war, war aber die Haftpflichtversicherung, also die Third-Party-Liability, die Dritten gegenüber, also Geschädigten. Ja. Weiter geht's in diesem Antwortschreiben, in diesem einseitigen, also eine Seite lang, aber auch sonst eher im übertragenen Sinn ein bisschen einseitig. Die Kommission ist sich bewusst, dass die sichere Versorgung mit sauberer und bezahlbarer Energie entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit Europas und für die Erreichung der Klimaziele der EU ist. Sie hat deutlich gemacht, dass alle emissionsarmen und klimafreundlichen Energiesysteme, einschließlich der Kernenergie, für den Umbau des Energiesystems benötigt werden. Und dann geht es doch noch auf unsere Forderung einer Haftpflichtregelung ein, zu Ihrem Vorschlag für ein einheitliches, harmonisiertes europäisches Haftungsrecht für Kernschäden. Die Kommission betrachtet die zivilrechtliche Haftung für Kernschäden als einen zentralen Bestandteil der nuklearen Regierungsführung, der die Interessen von Opfern, Betreibern, Versicherern und Regulierungsbehörden abwägen soll. Ich möchte jedoch anmerken, dass die Mitgliedstaaten hierzu sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Aha, das war genau unsere Beanstandung, dass es derartig ein Flickwerk ist. Und jetzt erklärt uns das der Herr Loria und präzisiert nochmal, was wir schon eingegeben haben. Während die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten internationalen Übereinkommen wie der Pariser und der Wiener Konvention beigetreten ist, die grundlegende Regeln festlegen, lehnen einige EU-Mitgliedstaaten die Teilnahme an einem internationalen Haftungssystem für Kernenergie ab und bevorzugen stattdessen ihre nationalen zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen. Und der Schluss daraus ist, diese unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten erschweren die Einführung eines harmonisierten europäischen Haftungsrechts für Kernenergie. Die Kommission arbeitet dennoch mit den Mitgliedstaaten zusammen, um deren Teilnahme an den neuesten, umfassendsten internationalen Einkommen in diesem Bereich zu fördern. Und dann kommt noch ein sehr lustiger Absatz. Also ich finde ihn ja einigermaßen spannend. Wir haben ja in unserem Brief auf eine Studie verwiesen, die unter anderem auch durch die 2013 gestartete und 2016 noch einmal durchgestartete Petition vom Atomstopp evoziert wurde. Also das ist schon witzig, dass diese Studie, auf die wir verweisen, weil wir dazu beigetragen haben, dass die Kommission sie überhaupt gemacht hat. Da heißt es dann, um die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Anforderungen von Artikel 98 des Euratom-Vertrags zu unterstützen, hat die Kommission im Dezember 2020 eine Studie zu Versicherungs-, Finanz- und anderen privaten Märkten im Zusammenhang mit der Haftung für Kernschäden veröffentlicht. Und jetzt kommt und erwägt, weitere Studien in Auftrag zu geben, beispielsweise zur Bewertung der Stärken und Schwächen der Haftungsregime in den EU-Mitgliedstaaten. Ich mache jetzt nochmal einen Bogen. 2013 haben wir diese Petition gestartet. 2018 waren wir im Europäischen Parlament an. Das war nämlich diese Petition gerichtet. Die haben sich dann dort ordentlich auf die Füße gestellt. Wir waren da persönlich im Petitionenausschuss. Das Europäische Parlament, also der Ausschuss, hat eine Studie vorgelegt, die uns im Prinzip Recht gegeben hat. Völlig recht, dass es ein Flickwerk ist, dass es besser werden muss, dass hier was getan werden muss. Die Europäische Union hat auch eine Studie in Auftrag gegeben, auf die wir eben verweisen, wo sie selber eingesteht, dass so quasi der Ist-Zustand der Haftungsregime, der Haftungsregulierungsebenen unbefriedigend ist und geändert werden muss. Das war 2020. Und jetzt erwägt man, weitere Studien in Auftrag zu geben. Ich weiß nicht, das ist ein Tempo, da ist die Strahlung, glaube ich, schneller, wenn mal irgendwo was ein bisschen einschlägt. Worauf in diesem Brief überhaupt nicht eingegangen wurde, denn nach dem vorangegangenen Absatz, den ich vorgelesen habe, steht nur noch, wir hoffen Ihnen hiermit Ihre Fragen beantwortet zu haben. Wir danken Ihnen erneut für Ihr Interesse an der europäischen Energiepolitik und für Ihr Vertrauen in die Europäische Kommission. Mit freundlichen Grüßen. Worauf überhaupt nicht eingegangen wurde, ist, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, dass es im Hinblick auf Klimawandel, auf erhöhte Gefährdung durch Hochwasser, Dürren zu einer viel dringlicheren Situation mittlerweile gekommen ist, um ein Haftungsregime, ein wirklich angemessenes, herbeizuführen. Und das durchreguliert, nicht freiwillig, sondern durchreguliert. Das darf eine Verordnung werden, ja? Das braucht keine Richtlinie sein. Das darf ruhig eine Verordnung werden. Und dann noch im Hinblick auch auf die Gefährdungen durch kriegerische Tätigkeiten, durch Angriffe. Kein einziges Wort steht in dieser Antwort drin. Das ist ein bisschen ernüchternd. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mehr erwartet, sowohl von Dan Jørgensen als auch von Teresa Ribera. Aber es ist vermutlich bezeichnend für deren Möglichkeiten, ihre eigentlich sehr atomkritische Positionierung in der Europäischen Kommission einzubringen.
Ja, da herrscht natürlich ein immenser Druck und da würde ich gerne auch nochmal darauf hinweisen, auf das Treffen zwischen Macron und Merz, wo ja dann auch danach verlautbart wurde, dass der deutsche Widerstand gegen die französische Atomtechnologie und so weiter, also die Energiepolitik der Franzosen, aufgegeben wurde. Und da steht natürlich ein enormer Druck im Raum. Also das geht ja bis dahin, dass Deutschland unter den Nuklearschirm der Franzosen sich einfinden könnte und so weiter im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg der russischen Armee in der Ukraine und der Folgen, die daraus resultieren könnten und so weiter. Und das ist natürlich alles was eine unsägliche Situation ist. Aber es ist genauso, es wird genauso viel ausgeblendet wie in der Begründung der Ablehnung des
Ganz genau.
wohin durchgegangen sind. Das ist einfach, man kann es nicht wirklich beschreiben, wie man so sich verhalten kann, wie man sowas ausblenden kann und wie man die Sicherheit insgesamt so hinten anstellen kann. Es ist einfach unsäglich. Ich würde gerne noch kurz darauf hinweisen, dass letztes Wochenende hat es eine Veranstaltung gegeben der grünen Parlamentarier im Bundestag und da ging es halt unter anderem um die Genehmigung der Beteiligung von Rosatom in Lingen. Das hatten wir ja auch schon mal
Ja, schon
thematisiert in einem der Podcasts mit Alexander Wendt zusammen und da ist ja immer noch die Genehmigung dazu offen und Konstantin von Notz ist Mitglied des Bundestages für die Grünen und ist im parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes. Und diese Genehmigung, die für Lingen noch aussteht, wo er da halt nochmal ganz darauf hingewiesen hat, wie wichtig das ist, dass es auf höchster Ebene entschieden wird und dass die Sicherheit einfach absolut gefährdet ist durch die Situation, wenn Rosatom sich mit Lingen ANF fusionieren würde und die dadurch sozusagen den Zugang hätten zu Technologien und Systemen, die halt eben da, wo sie halt dann eben Zugang hätten in Lingen. Und das hat er immer wieder beschrieben, wie gefährlich das sein sollte. Und das fand ich auch wichtig, dass er das noch erwähnt hatte, dass Deutschland doch Frankreich helfen sollte, aus ihrer Energiesituation herauszukommen, sprich Atomabhängigkeit. Und ja, sich dabei in die Richtung zu unterstützen, dass man einfach auf das, was ja auch in dem Absatz, den ich vorhin vorgelesen habe, erwähnt wurde, dass es einfach die richtigere Richtung ist, um Energiesicherheit zu bekommen.
Ja, einen kleinen Ausblick gibt es noch für die nächste Ausgabe am vierten Dienstag im Monat Oktober um 15 Uhr. Da werden wir uns anschauen, was der neu herausgekommene World Nuclear Industry Status Report uns sagen wird. Das ist in der Anti-Atom-Bewegung wirklich das seriöseste Standardwerk, das jährlich rauskommt, das schon seit über 20 Jahren veröffentlicht wird und wo man ganz genau aufschlüsselt, unumstößlich, faktenbasiert, wie es der Atomindustrie wirklich geht, und zwar in Bezug auf Zubau, Neubau, Abschaltungen und was immer wieder genau die Argumente bringt, die gegen eine Atomenergie-Renaissance sprechen. Dieser Status Report von Michael Schneider und vielen anderen Wissenschaftlerinnen kommt in Kürze raus. Wir haben ihn selber noch nicht gesehen, aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir euch da wieder ganz wichtige, ganz reale Fakten präsentieren können. Ja, in diesem Sinn werden wir nicht locker lassen, die österreichische Bundesregierung beziehungsweise das entsprechende Ressort, das ist das Umweltressort. Wir werden nicht locker lassen, diese Berufung herbeizuführen. Da werden wir alles dran setzen, dass zumindest die Möglichkeit beim Schopf gepackt wird. Denn wie heißt so schön das Motto der Freistädter Mütter gegen Atomgefahr? Es ist ein Zitat von Holmer von Dietfurt: Wer sich wehrt, kann verlieren. Wer sich nicht wehrt, hat schon verloren. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Wem der Podcast gefällt, empfehle ihn bitte weiter, überall abzugreifen, wo es Podcasts gibt und natürlich in unserer Homebase im Freien Radio Freistadt. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder sonstige Fragen habt, dann bitte am besten per E-Mail unter mga.frf@gmail.com. Wir freuen uns über jede Reaktion. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr.
Und Günther Herrmaier, danke und alles Gute.
Ciao, habt eine gute Zeit.